Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Robin Kaiser ist zu Besuch und unser Überthema ist Innererde, aber wir werden uns erlauben, ein bisschen darüber hinauszugehen. Lieber Robin, schön, dass du dir Zeit nimmst. Danke dafür.
Ja, freue mich, mit dir einzutauchen.
Ja. Ja, ich habe dir ja im Vorgespräch gesagt, dass ich so ein bisschen so wie ein, ja, eine Synopsis zum Thema Innererde anbieten möchte hier. Und ich finde es so schön, was du erwähnt hast im Vorgespräch und was ich dich bitte noch einmal kurz zu umreißen, wie du zugehen möchtest auf dieses Thema.
Ja, es gibt ja für alle Themen verschiedene Zugänge und wir sind ja sehr im Verstand konditioniert als Menschheit überhaupt. Und vieles habe ich auch lange Zeit angezweifelt auf meinem eigenen Weg, bis ich zu den Erfahrungen gekommen bin. Aber solange ich die Erfahrung selber nicht gemacht habe, habe ich viel sehr, ja, spooky, sehr unwirklich gefunden von dem, was es da wohl da draußen geben sollte. Aber sobald man die Erfahrung macht, weiß man es aus eigener Erfahrung heraus, ja, so ist es. Und so auch dieses Thema, dass es mehr als diese eine Welt gibt, dass es physische Realitäten gibt, die anders schwingen als unsere physische Realität, in die wir auch hingehen können, sowohl mit dem physischen Körper als auch mit dem Astralkörper, dass es überhaupt mehrere Körper gibt, mit denen wir reisen können und dass es einfach jenseits unserer Schwingungsfrequenz, die wir wahrnehmen können mit dem physischen Körper, ganz viele andere Frequenzen gibt, wo ganze Welten über Welten existieren. Und die wieder zu erkunden, da wieder die Wahrnehmung zu öffnen, dass es sowas gibt und dass ganz, ganz viele andere Lebensformen gar nicht in der physischen Ebene existieren, sondern in anderen Schwingungsbereichen, die parallel neben unserer Schwingung stattfinden, das war für mich ein ganz großer Schlüssel der Erkenntnis, der Einsicht, wie sich das Leben im Ganzen aufbaut.
Mein geistiger Begleiter hat mal gesagt, wenn du wüsstest, was da, wo du jetzt sitzt, alles los ist, parallel, du würdest in
Ja.
deiner Klaustrophobie wahrscheinlich überschnappen. Und wir können ja auch lernen, das wahrzunehmen. Und so wie du richtig sagst, Erfahrung heißt ja schon so schön, Wissen können wir erwerben, Erfahrungen müssen wir machen, dürfen wir machen. Und das, was ich immer wünschen würde, ist, dass durch unsere Gespräche Menschen ein bisschen ihren Geist öffnen. Ja? Der Geist ist so wie ein Fallschirm, funktioniert nur, wenn er offen ist. Und das sind so Trigger. Also Trigger sind für mich ja nicht nur was Negatives, es gibt ja auch positive Trigger. Und wenn wir nur einige Dornröschen da draußen aufwecken, so wie ich irgendwann aufgeweckt worden bin, dann können wir schon froh sein. Ne? Das ist so mein Wunsch dabei. Erzähl über deine Erfahrungen.
Ja, das ist eine ganze Bandbreite an Erfahrungen. Es begann damit, dass ich mir selber Fragen gestellt habe, ob es mehr gibt als das, was uns hier erzählt wurde. Und dann kamen recht schnell die Erlebnisse und Erfahrungen. Vor allem begann es am Anfang mit unkontrollierten außerkörperlichen Erfahrungen, wo ich auf einmal aus dem Körper rausgeflogen bin, mich gesehen habe, wie ich da war und auf einmal war ich in ganz anderen Realitäten, habe mit Menschen oder Wesen gesprochen, die ich scheinbar schon sehr lange kannte, die mir gesagt haben, ja, wir kennen uns schon lange und du bist gerade hier in dieser Erdenerfahrung. Und das erstmal zu verarbeiten, das erstmal aus einem vormals auch wissenschaftlich geprägten Verstand innerlich zu verarbeiten, das war erstmal was ganz, ganz Großes. Okay, sowas gibt es. Ich habe ja schon immer auch eine Offenheit gehabt gegenüber allen möglichen Themen, habe nichts per se abgelehnt, aber dennoch war das, dass es diese Ebenen und diese Wesen wirklich gibt, jenseits von dem Sichtbaren, war erstmal wie eine riesige Erschütterung meines alten Weltbildes. Das ist inzwischen auch schon sehr, sehr viele Jahre her und es hat sich so viel getan, dass ich die anderen Realitäten fast als wahrhaftiger wahrnehme und empfinde als diese physische Realität. Das heißt, ich bin mit meinem Bewusstsein, mit meinem Geist hauptsächlich außerhalb des physischen Planfeldes unterwegs, außerhalb dieser materiellen Dichte, in der uns dieses kollektive Spiel hier angeboten wird. Und das sorgt natürlich für die Verfeinerung der Wahrnehmung. Gerade nachts bin ich sehr lange wach immer, beziehungsweise ich habe nachts meine kreative Phase, wo ich mich mit diesen anderen Ebenen verbinde. Und dann über die telepathische Verbindung mit einer Gruppe, ich nenne das mein Team, meine geistigen Lehrer, meine geistigen Führer, die mich immer wieder an die Hand nehmen und in verschiedene andere Ebenen reinbringen. Mich mit verschiedenen Wesen von anderen Ebenen rückverbinden und sagen, okay, du hast die Frage, dann bringen wir dich mal an den Ort, da findest du die Antwort zu deiner Frage in einer Erfahrung. Und so bin ich über die Jahre immer sicherer geworden, indem wie ich mit meinem Bewusstsein navigieren kann, wie ich in andere Ebenen reisen kann. Ich habe es mal die Räume der Schöpfung genannt, in die ich da reinreise. So ist ein Titel eines meiner Bücher. Und seitdem ist einfach so eine große Fülle an schöpferischen Informationen zu mir gekommen. Ich habe so viel aufbrechen dürfen von einem rein materialistischen Weltbild, dass mir inzwischen klar wird, so gut wie überhaupt nichts von dem, was wir als Mensch und Weltbild hier vertreten haben auf dieser Welt, ist wirklich die Wahrheit. Und das kann man nicht vermitteln, da braucht es wiederum die Erfahrung, aber es gibt einfach noch so viel zu entdecken, gerade in diesen anderen höher schwingenden Ebenen.
Ja, und dann heißt es, ich weiß, dass ich nicht weiß. Ja, also je weiter wir uns öffnen, umso mehr erkennen wir, wie ja, wenig geöffnet wir noch sind. Ja, ganz spannend. Also du wurdest quasi eingeleitet, begleitet, vor allem in der Nacht oder in der Meditation.
Ja, ich würde fast sagen, ich wurde ausgebildet, stückweise über die Jahre hinweg, von einem Team, von dem ich weiß, dass ich mit denen schon sehr, sehr lange in Raum und Zeit unterwegs bin. Und ich sehe mich wie die Bodeneinheit, die hier als Frontperson von einer ganzen großen Gruppe da ist, hier auf der physischen Ebene inkarniert. Aber ich weiß, dass ganz viele von uns, und da spreche ich immer in der Wir-Form, wenn ich in dieser Bewusstseinsebene bin, von uns sind nicht inkarniert und dennoch sorgen wir dafür, dass ganz, ganz viel im Hintergrund für den Aufstiegsprozess geschehen darf.
Das ist interessant, das scheint ähnlich zu sein, denn ich bin auch Teil, also habe ich in der galaktischen Astrologie erfahren, erst vor ja gar nicht allzu langer Zeit. Ich bin Teil einer Gruppenseele und auch so quasi die, ja, so wie du, die Bodenstation, wobei die eigentlich ständig da sind, ja. Also es gibt ja das Phänomen des alleingeborenen Zwillings, wirst du kennen wahrscheinlich, und ich bin Fünftel-Fünfling in Wahrheit. Wobei diese fünf sich dann zum Teil in Dualseelen teilen, also zwischen fünf und sieben. Und es ist also ähnlich wie bei dir. Also quasi, die wirken durch mich, ja. Und ich darf wirken, aber ich bin quasi die Durchwirkstelle im Endeffekt, ja, als Michelle, ja. Manchmal ein bisschen intensiv. Also es wird vor allem immer intensiver, nicht? Also dieses Bücherschreiben, was bei dir ja auch der Fall ist, da kommt einfach, das kommt einfach durch, richtig?
Genau, das ist einfach reine Empfangsstation, wo ich manchmal das Gefühl habe, oh, was kommt denn hier gerade raus aus meinem Mund oder durch meine Feder in das, was geschrieben werden möchte. Also da habe ich immer wieder diese ganz tiefe Demutslektion auch lernen dürfen. Wenn der Kanal nicht da ist, kommt überhaupt nichts. Aus mir heraus funktioniert gar nichts. Und mit meinem Willen geht schon mal gar nichts. Also das heißt, dass ich da auch immer tiefer habe lernen dürfen, mich zu öffnen für die Inspirationen, die fließen. Und wenn sie nicht da sind, dann stehe ich da, weil ich es aus mir heraus als eine getrennte Bewusstseinseinheit auf der physischen Ebene nicht weiterkomme.
Kenne ich das Phänomen? Mein Vater hat nach seinem Übergang über die Regenbogenbrücke, also eigentlich während seines Übergangs, ein Buch in meinem Feld deponiert. Es hat ein Jahr gebraucht, der Trauer, des Gefangenseins in meiner Trauer, bis ich offen war, es zu empfangen. Also beschreibt eigentlich ähnliche Geschichte, ja. Also ich sage immer, ich leihe meine Hände, ich leihe meine Augen, ich leihe meinen Wortschatz. Ich bin einfach, und je reiner, umso besserer Kanal.
Na.
Ganz spannend. Ja, schauen wir ein bisschen in Inner Erde, oder?
Gerne.
Ja, also ich habe mich wiedererkannt in den Erzählungen von Dirk Seufert, war für mich völlig neu, weil ich wusste das nicht, aber offensichtlich bin ich in meinen Trancen seit der harmonischen Konvergenz, seit 1987, gehe ich regelmäßig in Trance, und da war ich offensichtlich in, oder bin, gibt ja keine Vergangenheit, keine Gegenwart, also offensichtlich bin ich dort auch zu Hause, unter anderem, wobei Inner Erde ist für mich ja mit Über Erde verbunden, und dazwischen sind wir Menschlein als Sandwich, ich würde nicht sagen unnötig, aber oft eher störend. Das ist liebevoll gemeint. Also ich mag mein Ego auch nicht irgendwo verurteilen. Ja, erzähl, was sagt sich durch dich über Innererde?
Ja, es ist eine homogene kein homogener Erfahrungsraum, so wie wir das hier meinen, dass es da einen Ort gibt und da sind dann die Menschen von Innererde, die dort leben. Nein, Innererde teilt sich auch wieder auf in mehrere Schwingungsplattformen, möchte ich sagen. Das ist so, dass wir hier auf der physischen Ebene konsistent homogen in einer ganz bestimmten Frequenz sind, im Bewusstsein, aber auch in der physischen Materie. Dadurch können wir diese geteilte Realität erleben, die wir erleben. Es gibt aber noch Abstufungen und ein paar dieser Abstufungen befinden sich in Innererde. Aber auch dort gibt es verschiedene Schwingungsräume unterschiedlicher Frequenz. Und ganz, ganz viele Wesen, die früher auf der Erde gelebt haben, in Zeiten, wo die Dichte noch nicht so verdichtet gewesen ist, sind nach Innererde gegangen und leben dort bis heute weiter. Also ganz viel von dem, was in Atlantis geschehen ist, die sind entweder in die Sterne oder nach Innererde gegangen. Und dort ist natürlich ein ganz, ganz großer Informations- und Wissenspool, von dem aus sich die gesamte multidimensionale Realität unserer Erde aufbaut. Also wir können uns das so vorstellen, nach meinen Informationen ist es nicht so, dass die Erde komplett ausgehöhlt ist, sondern dass es mehr großflächige, also riesige Höhlenanlagen gibt, die so groß sind, dass man kaum die Decke sehen kann. Und da gibt es ganze Städte, ganze Zivilisationen, die so aufgebaut sind, dass sie nicht zu einer Zeit stattfinden, sondern dass mehrere Zeiten an einem Ort präsent sind. Dass Wesen von mehreren Zeiten, aber auch von mehreren Dimensionsebenen dort gemeinsam miteinander leben. Das würde man jetzt nicht so, wenn wir sind ja auf der physischen Ebene so konditioniert, hier leben nur die Menschen und keine anderen Wesen außer die uns bekannten Tiere. In Innererde ist es so, dass es einen regen Durchgangsverkehr von ganz vielen auch kosmischen Spezies gibt, die dort gemeinsam leben. Und das ist eigentlich die Normalität, dass es eine Lebensform gibt, die glaubt, sie sei die einzige intelligente Spezies im Kosmos und da gibt es keine anderen, mit denen man sich austauscht, ist eine sehr, sehr große Ausnahmesituation, die wir erleben dürfen. Ausnahmsweise hier. Aber das wird sich ändern. Das heißt, die Schwingungsschichten von Innererde, aber auch aus kosmischen Bereichen werden sich wieder synchronisieren mit der Schwingungsschicht unserer physischen Frequenz. Das heißt, dass das, was dort ist, dann wieder in die Sichtbarkeit tritt. Und das kann so sein, dass Städte, die wir vorher noch nie gesehen haben, oder auch Land, das wir noch nie vorher gesehen haben, auf einmal, wenn es mit der Schwingung unserer physischen Erde nach oben geht, auf einmal in die Sichtbarkeit tritt, dass auf einmal Völker und Zivilisationen auftauchen. Und einige davon haben auch auf unserer Schwingungsebene ganz, ganz viel hinterlassen, was zum Beispiel gegenwärtig am Nord- und Südpol unter dem Eis liegt. Also dort gibt es ganze Städte und Zivilisationen früherer Hochkulturen, die wieder auftauchen werden, wenn das Eis schmilzt. Und deshalb ist gerade so viel wird gerade viel dafür getan, dass die klimatischen Bedingungen, dass das passiert und die Erinnerungen dadurch zurückkehren, dass das gedeckelt bleibt. Und Nord- und Südpol, nach meinen Informationen, nur ganz kurz, haben Eingänge nach in der Erde. Das heißt, die Erde ist nicht ganz komplett rund, sondern hat Einbeulungen quasi, oben und unten, wie bei einem Torusfeld. Und dort geht halt das elektromagnetische Feld fließt dort weiter. Und ich habe immer wieder dieses Bild bekommen, dass wenn die Polkappen am Nordpol schmelzen, dann gleicht das, dass das Kronenchakra der Erde sich öffnet, weil dann die Energie, also der Nordpol ist wie das Kronenchakra im ganzen Energiesystem der Erde. Und wenn die Pole schmelzen, dann fließt und zirkuliert die Energie wieder neu, die jetzt durch die Vereisung gedeckelt wird. Und dann findet eine Konvergenz, eine Vereinigung, eine Synchronisation von den verschiedenen Schwingungsebenen unserer Erde statt. Und das wird sehr, sehr spannend, weil wir dann auch wieder in Kontakt kommen mit all den Wesen, die all die Erinnerungen und all das Wissen über diese anderen Ebenen für uns bewahrt haben.
Dann wäre der Südpol das Wurzelchakra.
Nach meinen Informationen, ja.
Ja. Also, wie du gesagt hast, dann tauchen Städte auf, die in unserer Aufmerksamkeit fällt mir natürlich Shambhala ein. Shambhala ist ja auch so ein mystischer Ort, den es ja sicher gibt, aber meinem Gefühl nach wird der nur wahrgenommen von Menschen, die einfach Wahrnehmungsorgane haben für diese Schwingung. Ist das richtig?
Ja, also wir verlassen uns ja so sehr auf die physischen fünf Sinne, aber die sind halt nur auf den physischen Frequenzbereich der uns sichtbaren Realität eingestellt. Und sobald wir lernen, mit den inneren Sinnen wieder wahrzunehmen, mit den Hellsinnen, erscheinen uns Welten über Welten, eingefaltet in der uns bekannten Realität. Und das hat damit zu tun, dass mir wurde gesagt, jede Schwingungsrealität wie eine Art Signatur trägt. Und wenn wir im eigenen Bewusstsein diese Schlüsselsignatur aktivieren, dann öffnen sich für uns in unserer Wahrnehmung diese Welten. Wenn wir aber diese Schlüsselsignatur nicht in unserem Bewusstsein tragen und nicht wissen, wie wir uns einstellen können, wie auf einer Radiofrequenz, dann bleiben diese Realitäten eingefaltet und für unsere Wahrnehmung nicht sichtbar.
Wobei ich ja glaube, eben aus diesem Grund, dass auch auf der Oberfläche der Erde ja sich viel mehr abspielt an Dimensionen, könnte man auch sagen, ja, Schwingungsplattformen, als eben unsere fünf Sinne wahrnehmen. Mein geistiger Begleiter spricht immer vom Aurasinn. Also ich soll doch einfach mit meiner Aura wahrnehmen, und dann nehmen wir ja wunderbar. Also ich meine, wenn ich denke, ich schreibe gerade meine Trancen, weil ein Buch daraus wird auch. Ich habe bis jetzt immer gedacht, das war nur für mich gedacht, diese Visionen, aber die sind offensichtlich auch für andere gedacht und ich bin ganz fasziniert, weil diese Trance, diese Vision hat man einfach mal und geht dann irgendwo ja in den Hinterkopf, ins Vergessen, aber sie sind da und ist faszinierend. Also das Phänomen der Synästhesie kennen wir ja alle, also dass wir verschiedene Sinne verschmolzen haben, aber das ist dann Synästhesie zur Potenz, ja, was wir dann wahrnehmen, wenn wir diese Sinne eben öffnen, ja.
Da gibt es noch so viel zu entdecken. Und das Spannende ist ja, dass wir genau in dem Zeitfenster leben, wo diese Frequenzen wieder zurückkehren, wo ganz viel, was vorher gedeckelt gewesen ist, in der Schwingung und in der Wahrnehmung gerade zurückkehrt. Und das verursacht auch, dass so viel Turbulenz im kollektiven Bewusstseinsfeld herrscht, weil eben auch viel gedeckelt wurde, was sehr traumatisch gewesen ist und in unserer Erfahrungsgeschichte. Und das kommt gerade sehr stark wieder zurück und aktiviert natürlich die bereits bestehenden psychischen Tendenzen. Also aktiviert Wahnsinnsfrequenzen zum Beispiel, weil Menschen nicht mehr ganz klar kommen, wenn sich das gewohnte Raum-Zeitgitter auflöst und sie auf einmal nicht wissen, wo kommen diese Informationen her. Wer bin ich eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Ganz viele Sachen werden in Frage gestellt. Alte Strukturen lösen sich auf und dadurch kommt einfach so viel in Bewegung und wieder ans Tageslicht, was wir lange in dem Bewusstsein der Getrenntheit gedeckelt haben. Ja.
Und das darf sich jetzt langsam öffnen, dieser Deckel. Ich habe mal eine Vision
Absolut.
gehabt, wo ich in einem Raum war, wo eine Zwischendecke eingezogen war, ja. Und mein Auftrag war eben, diese Zwischendecke abzubauen. Und darüber war eine wunderschöne, ja, verzierte mit Stuckatur, also, aber weit, weit drüber. Und das ist ja generell etwas, also mein Lebenskredo ist, wir brauchen nicht über uns selbst hinauszuwachsen. Es reicht, wenn wir in uns selbst hineinwachsen und unsere
Das ist
wahre Größe einnehmen. Und ich glaube, darum geht's. Aber da gibt es eben diesen an sich, finde ich, blöden Satz der Wachstumsschmerzen. Also wenn dir als Kind, ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, wenn als Kind ich gesagt habe, mir tut irgendwas weh, ja, das sind Wachstumsschmerzen, ja. Völliger Blödsinn, ja, weil Wachstum tut nicht weh. Meine Amaryllis oder die anderen Pflanzen schreien nicht, während sie wachsen, ja. Aber es hat schon, also irgendwo, es ist oft mit Angst verbunden, aber offensichtlich auch, weil das so gedeckelt wurde, ja.
Wachstumsschmerzen beziehungsweise das Festhalten an der alten Realität hat immer mit unserem Widerstand zu tun. Wenn wir keinen Widerstand hätten, dann wäre Wachstum eine absolut wundervolle Erfahrung, eine bereichernde Erweiterung in neue Realitäten hinein. Aber immer wenn wir festhalten, anhaften und Widerstand haben, dann kommen solche Schmerzen oder Empfindungen einfach rein als eine emotionale, innere Führung, die uns sagt, hey, hier hältst du an was fest, was nicht die letztendliche Wahrheit ist. Also dort spiegeln uns unsere Emotionen, unser Gefühlskörper auch einfach ganz klar, wo der Weg weitergeht und wo er zu Ende geht. Weil wir uns ja sehr oft auch durch Gedanken und Gefühle in einer Einbahnstraße manövriert haben. Ich mag noch mal kurz
Ja.
auf die anderen Schwingungsrealitäten eingehen und was in der Erde aufgehen kann, wenn wir uns damit verbinden. Wir dürfen uns das so vorstellen, dass ganz viele andere Zivilisationen dort zugegen sind und dass dort wie etwas weitergetragen wurde, was früher untergegangen ist oder was als untergegangen gilt. Weil eigentlich finden die gesamten Realitäten, die wir meinen, die zu früheren Hochkulturen gehört haben, weiterhin statt. Es geht nichts verloren in der Schöpfung. Es wechselt bloß die Frequenzebene. Es wechselt bloß die Energieebene. Und so leben die Mayas zum Beispiel in der Erde weiter. Aber auch andere Hochkulturen leben dort. Und ich habe eine besondere Verbindung zu der Maya-Kultur auf der rein ja, telepathischen Ebene, wo mir ganz, ganz viele Informationen gegeben werden, was den kommenden Aufstiegsprozess zum Beispiel angeht. Und da gibt es so viele Wesen, die mithelfen wollen und die gerade sehen, wie sehr wir uns hier auf der Oberfläche abkämpfen mit dieser dichten Struktur. Und wenn man sich damit verbindet und um Hilfe fragt, um Hilfe bittet, um Unterstützung auf dem eigenen Bewusstwerdungsweg, ist da ganz, ganz viel zugegen, was helfen kann, was unterstützt. Und auch das, was wir vielleicht im lemurischen Kontext erfahren durften einstmals, ist dort zum Teil immer noch vorhanden. Also die Pflanzenwelt, die zwischen dem Mineralreich und dem Tierreich existiert. Lebendige Pflanzen, die sich ganz anders verhalten, als wir es hier kennen. All das ist dort vorhanden, weil das Leben natürlich nicht nur in den Ausdrucksformen lebt, wie wir es hier kennen. Es ist viel reichhaltiger. Und das ist etwas, was wir erfahren und erkennen dürfen, wenn wir uns mit diesen anderen Schwingungsebenen, die gleichzeitig parallel existieren, wieder verbinden.
Das ist ja das Schöne, es heißt immer, Atlantis ist untergegangen das gibt's nicht mehr. Es ist ja alles in einer ewigen Gegenwart. Das heißt, also wir sind ja jetzt auch in diesem Atlantis, auch in dieser Polarität. Da ist es ja auch so, dieses, die einen, die einfach die Schwingung heben wollen und die anderen, die einfach, ja, diesem, ja, nicht ganz so hellen Pol nachgeben wollen. Also das passiert ja jetzt, im Augenblick, ja. Das heißt, diese ganzen parallelen Realitätsebenen können wir ja auch, wenn wir uns öffnen, hin und her uns schwingen. Ich würde gar nicht sagen springen, weil manchmal geht es ja so weich, dass wir es gar nicht gleich merken. Also mir passiert es immer wieder, ja, dass ich wahrnehme, oh, da bin ich jetzt ganz woanders eigentlich, ja. Also einfach in einer anderen Schwingungsebene, ja. Ja.
Ja, wir kennen das vielleicht von, wenn wir komplett andere Bewusstseinszustände haben und dann auf einmal Erfahrungen in diesen anderen Bewusstseinszuständen machen, dann wechseln wir wieder den Bewusstseinszustand und können gar nicht mehr zurückgreifen auf das, was wir in dem anderen Bewusstsein erlebt haben. Und so etwa müssen wir das vorstellen, wenn wir uns durch Raum und Zeit bewegen, dass wir eigentlich nicht das erleben, was wir in der zeitlichen Kontinuität erfahren, sondern in der Zeit öffnen sich wie Schlüsselfrequenzen, die uns rückverbinden zu all den Zeiten, wo wir im gleichen Bewusstsein gewesen sind, wie in dem Bewusstsein, wo wir jetzt sind. Und dadurch öffnen sich zum Beispiel Erfahrungen und Erinnerungen von vor 10.000, 100.000 Jahren, manchmal im eigenen Bewusstsein, weil ich gerade jetzt in genau der Schlüsselsignatur bin, mit der gleichen Frequenz wie damals, wo ich mit meinem Bewusstsein gewesen bin. Und das ist genau das, was wir im Kollektiven erfahren, weil wir genau jetzt wieder in der Schlüsselsignatur kurz vor einer erneuten Selbstzerstörung stehen als Menschheit. Und deswegen kommt das gesamte atlantische Wissen gerade jetzt wieder zurück, weil es uns erinnern soll, weil es uns vorbereiten soll, wenn es weiter in die Richtung geht, dann wird eine neue Reinszenierung eines ganz, ganz uralten Traumas erneut stattfinden.
Es kommt ja jetzt in sogenannten Rückführungen, ich nenne es Hinüberführungen, ganz stark heraus, diese Öffnung. Also früher waren diese Rückführungen ja nur irgendwelche früheren Leben, irgendwelche oft banalen. Und jetzt ist es aber so, dass es uns wirklich auch hinauskatapultiert, ja, auch auf andere Planetensysteme zum Teil, ja, aber eben auch offensichtlich auch in Innererde, ja. Also da können wir ja, also ich glaube, dass wir, ich weiß gar nicht, ob wir nicht viel öfter dort sind, als uns wirklich bewusst ist. Kann das nicht sein?
Ja,
Ja.
auf jeden Fall. Wir sind ja jetzt gerade nicht nur auf der physischen Ebene. Wir haben andere Körper, die gerade ganz andere Sachen machen in anderen Dimensionsebenen. Und manchmal kennt man das, man schläft ein und dann spricht man dort mit Menschen, die man schon lange kennt, aber nur auf der Ebene. Man weiß, dass man sie kennt, aber man erinnert sich von dieser Bewusstseinsebene nicht daran. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, ein Teil von uns ist jetzt gerade bereits in Innererde und tut dort das, was er auch immer tut. So wie wir auf dieser Schwingungsebene gerade das tun, was wir tun. Und das mitzubekommen, dass die anderen parallelen Varianten oder anderen Schwingungsebenen unserer selbst genauso ihrem Tagesgeschäft nachgehen, in Anführungszeichen, wie wir hier, das ist sehr erweiternd, das wahrzunehmen. Und ich würde sagen, dass ganz, ganz viele Seelen, wenn wir hier einschlafen, wenn wir nachts uns betten, dass wir dann nach Innererde gehen und dass wir dort regeneriert und aufgeladen werden. Also ganz viel von dem, was wir in den Traumwelten erleben, ist entweder in anderen anliegenden Astralebenen oder dann auch in anderen Schwingungsschichten. Also ich hatte dort Erlebnisse, dass ich zum Beispiel nachts Reisen gemacht habe. Das war auch sehr regelmäßig dann in eine Schule nach Innererde, wo ich gefragt habe, ob sie mich unterrichten wollen. Ja.
Und konntest du das dann mitnehmen auf Wassererde?
Ja. Ja, das, also da gibt es so ein paar Kontaktfiguren, zu denen ich immer wieder hingegangen bin. Es war eine Schule, es war wie so eine Art große Holzkirche, muss man sich vorstellen, wo ja, also Schule könnte man fast gar nicht sagen ist, aber es war eine Ausbildungsstätte. Und dort habe ich gefragt, ob man mich annimmt. Aber es ist nach wie vor so, dass wenn man sagt, dass man ein Oberflächenmensch ist, dass das zu einigen Aufruhr führt, weil es viele Bereiche gibt, wo man eigentlich tatsächlich gar nicht so hin darf. Also gerade bestimmte höhere schwingende Ebenen. Ich weiß nicht, wie das in Innererde ist. Ich kenne nicht alles, aber ich weiß es von anderen Ebenen, dass wenn man da unterwegs ist, astral, und wenn dann rauskommt, dass man eigentlich in einer Erdeninkarnation steckt, dass die da ganz schön aufhorchen und sagen, eigentlich darfst du hier gar nicht sein. Also die vermeintliche Offenheit der höherdimensionalen Welten ist auch nur auf bestimmte Frequenzkanäle, bestimmte Telepathiekanäle begrenzt. Und wenn man da zum Beispiel physisch oder astral auftauchen muss, muss man wirklich genau die Schwingungssignatur mitbringen, die die Erlaubnis gibt, auch dort zu sein. Und vieles von dem haben wir einfach in unserem eigenen Bewusstsein noch nicht entwickelt.
Und wie entwickeln wir das?
Ja, sehr gute Frage. Es geht eigentlich immer mehr darum, ein Gefühlswesen zu werden, aufzuweichen, die mentalen Strukturen aufzuweichen, die Rigidität, dieses Festgefahrensein, dieses Verbissensein in der Materie, dieses Festhalten wollen an den alten Strukturen. Und immer mehr, ich spreche immer davon, dass wir unser Selbst, unser innerstes Wesen vom Aggregatzustand von einem festen in ein flüssiges, in ein gasförmiges Wesen verwandeln. Dass wir immer fließender werden, dass wir die Eigenschaften von Wasser annehmen, dass wir wieder erkennen, wir sind Wasserwesen, Emotionswesen, und darin liegt genau unsere Stärke. Und ja, es geht ganz, ganz viel über Herzkommunikation, Herzempfindung, Herzzentrierung. Das Herzfeld, das Energiefeld, was aus dem Herzen herauskommt, der Torus, wieder als Navigation durch unser Leben zu verwenden, um immer wahrhaftiger zu werden in dem. Ja.
Also, ich nenne es Hingabe und ich habe mal den schönen Satz durchgekriegt: nicht machen, sondern bereit machen. Ja. Weil ich auch so eine eher Aktivkapsel bin und so gerne immer alles machen möchte und also auch so mit einem ja, kosmischen Ehrgeiz habe ich manchmal fast das Gefühl, so die kleine Seele spricht mit Gott, kennt sicher die Geschichte, ja, die sagt, ha, ich möchte das alles erleben, möglichst schwierig machen, möglichst anspruchsvoll, wobei ich Herausforderung eher als Hereinforderung empfinde. Also die aktuelle Lebenssituation, in der wir sind, ist für mich nicht Herausforderung, sondern Hereinforderung.
Ja, schön. Ich merke, du spielst sehr viel mit Sprache. Es ist ein ganz, ganz wesentliches Element, weil wir in der Sprache so konditioniert sind, genauso zu denken und zu fühlen, wie man es hier in der Dualität tut. Und wenn wir Sprache transformieren und das auch als ein schöpferisches Mittel wieder einsetzen lernen, dann eröffnen sich dadurch ganz viele wichtige Tore.
Ja, vor allem spiele ich gern. Also ich habe mein Leben lang hart an mir gearbeitet und irgendwann habe ich erkannt, spielen ist besser, weil das innere Kind einfach lieber mitspielt als mitarbeitet. Ich liebe meine Arbeit, alles, was ich mache, mache ich gern, aber so dieses Spielerische, dieses Leichte, dieses immer auch den Humor im Hinterkopf, also der Kasperl ist immer dabei, der Clown, aber eben dieses Nicht-Machen, ja, so wie man, wenn man einen Ertrinkenden retten möchte, muss man mir ja zuerst eine über den Schädel hauen, damit er ohnmächtig ist, weil sonst so um sich schlägt, dass er den Retter noch gefährdet. Und das haben wir oft so in uns, so diesen blinden Aktionismus. Ja, wir merken, es wird schwierig, es wird anspruchsvoll, es wird herausfordernd. Wollen wir unbedingt viel tun? Und im Endeffekt geht es darum, einfach, ja, Involutionsbewegung und in uns, ja, und vor allem das Ego mit der Seele in Resonanz bringen. Das ist auch so mein Wunsch, ja. Und das geht über das innere Kind besser.
Ja, ich bezeichne das immer als einen Schritt zurücktreten in mir selbst, Raum schaffen in mir, das empfangen werden kann. Und das ist eigentlich die Grundlage, über die wir überhaupt navigieren können hier durch unser Leben. Weil wenn wir uns Das ist mir aufgefallen, je mehr wir uns einmischen, wenn wir uns in unser eigenes Leben einmischen, dann fliegt uns das Ganze um die Ohren, gerade jetzt zu dieser Zeit, weil wir aus der getrennten Bewusstseinsperspektive nicht wissen können, was der nächste Schritt ist. Das muss etwas sein, was einfällt. Und dann wieder zurückzutreten, Stille, Einfall, Schritt, Stille, Einfall, Schritt, so diesen Rhythmus einzuhalten. Und nicht, wie du ge genau gesagt hast, in einen blinden Aktionismus zu treten und irgendwie ne, diesem Illusionskonstrukt auf dem Leim zu gehen, dass ich hier etwas bin, der irgendetwas tut und sich hier irgendwie möglichst gut durchbeißen oder ellenbogenmäßig durchkämpfen muss, dass das Ganze beiseite geschoben wird und wirklich ne, aus der Ruhe wieder die Kraft. Die Kraft des Einfalls, die Kraft der Inspiration zu schöpfen, um dann einfach den Weg gehen zu können.
Ich habe dazu ein Bild zwischen Ego und Seele. Die Seele ist so wie der Puppenspieler und an den Fäden hängt das Ego. Und wenn das Ego die Wünsche der Seele erfüllt, ja, und den quasi im Seelenplan bleibt, dann darf es seinen Tanz vollführen. Und wenn das Ego aber das eigene Süppchen kochen möchte, muss die Seele korrigieren und dann wird der Tanz der Marionette so, ja. Also auch da so diese Hingabe, ja. Und immer wieder, so wie du sagst, Räume schaffen, damit, also ich sehe das dann auch so wie eine Schale, ja, die gefüllt werden darf, ja. Und jetzt nicht sagen, komm, komm, sondern einfach bereithalten, ja. Diesen,
Ja.
ja, eine goldene Schale, wie Klangschale im Endeffekt, ja.
Ein schönes Bild. Ich habe da ein bisschen eine andere Definition von dem Ego-Konstrukt. Für mich ist das Ego das getrennte Bewusstsein und es ist überhaupt nicht in der Lage, mit irgendetwas verbunden zu sein. Also das Ego ist für mich ein getrenntes Aspekt des Bewusstseins und da gibt es also in meiner Wortdefinition von Ego diese Fäden nicht, sondern was die Fäden aufbauen kann, ist das, was wir wirklich sind, unser wahres Selbst. Das kann die Fäden zu unserer Seele aufbauen. Aber das getrennte Bewusstsein, nach meiner Wahrnehmung, ist nicht in der Lage, weil es ja gerade seine Existenz darauf begründet, sich von der höheren seelischen Ebene abzutrennen. Aber das kann natürlich auch so ein bisschen sprachlich, konzeptuell einfach auf dieser Ebene gelagert sein.
Also in deinem Bild könnte man die Seele nicht heimführen in das Ego. Wobei
Dann
ich
würde sich das
sehe
Ego
da,
auflösen,
ja,
wenn man.
ich sehe da eben das innere Kind, ja, das das Ego nimmt und heimführt in die Seele, ja. Und es gibt sich dann hin, fließt dann ein. Also so, ich sehe dann auch, also ich habe sehr viele Bilder immer, auch so eine Flüssigkeit, ja. So die Seele ist das Meer. Seele ist unser göttlicher Anteil aus meiner Definition. Und wenn das Ego dann geführt vom inneren Kind zum Meer geführt wird, ja, strampeln vielleicht zum Teil auch, und dann gibt sich's hin, so wie wir dann quasi uns in die Wellen werfen, fallen lassen und uns dann auflösen. Also das ist so mein Bild, ja.
Ja.
Das geht bei deinem Ego nicht.
Ja, es löst sich ja ab dem Punkt auf, ab dem es sich verbindet. Wenn es sich
Ja.
hingibt, dann ist das als Ego-Konstrukt eigentlich nicht mehr vorhanden, sondern es ist
Ja,
einfach nur reines fließendes Gewahrsein, reines Bewusstsein, was sich dann auch wieder mit allen Ebenen verbinden kann. So.
ich
Aber es
möchte
ist, ja.
keinen Widerstand setzen. Also das ist mir immer ganz wichtig, weil ich erkannt habe, Widerstand, ja, macht nur Stress. Und Stress ist nicht gesund.
Ja, und erzeugt noch mehr Widerstand. Ja.
Genau, ja. Und darum versuche ich mein Ego niederzulieben. Heil zu lieben, heim zu lieben. Wie schaut es im Alltag aus, im praktischen Alltag? Ja, also du sagst, der Weg des Herzens, ich nenne es den Weg der Liebe gehen. Für mich ist zum Beispiel so, wenn ich eine Entscheidung treffe, frage ich mich, wie würde die Liebe entscheiden? Was würde die Liebe mir raten in dem Fall? Oder man kann auch sagen, mein Herz. Ja. Wie schaut es bei dir im Alltag aus?
Ja, ich bin Lernender, möchte ich dazu sagen, und habe natürlich auch immer wieder die Phasen, wo ich mitbekomme, hier falle ich aus meiner Frequenz raus. Hier mische ich mich ein und hier will ich zu viel, hier versuche ich zu viel, mich selber zu pushen in irgendeine Richtung, ohne innerlich zu horchen, ohne mitzubekommen, ohne fein sensitiv eingestellt zu sein. Also auch mir geschieht das immer wieder einmal, dass mir das Leben dann ganz klar zeigen muss, okay, hier geht's nicht lang. Und gleichzeitig merke ich, dass ich früher zum Beispiel ganz lange in diesen Off-Phasen gewesen bin und es zwar jetzt auftaucht, immer noch, aber es immer schneller geht, dass man wieder on ist, dass man wieder aufmerksam, wach, bewusst, achtsam mit sich und dem Leben umgeht. Und das ist eigentlich das, dass sich das nicht nur in den Phasen abspielt, wo es gerade gebraucht wird, weil ich gerade ein Interview gebe beispielsweise, sondern dass das wirklich das ganze Leben durchwirbt, durchwebt. Und das ist etwas, ja, das braucht einfach ganz, ganz viel Bewusstseinstraining, immer wieder Achtsamkeit, immer wieder Langsamkeit, immer wieder schauen, wo bin ich gerade und wie kann ich mich mit der Eigenfrequenz so einstellen, dass ich in Resonanz mit dem bin, was gerade ist. Also ein ganz wichtiges Prinzip ist dieses Lieben, was ist, diese Differenz zwischen dem Ist-Zustand und meinem mentalen Soll-Zustand aufzulösen. Weil immer wenn diese Diskrepanz da ist, ist Dualität da, ist Widerstand gegen dem da, was auch gerade ist. Und das aufzulösen, indem ich meine Bilder, wie das Leben sein sollte, loslasse und mich wirklich hingebe, mit dem gehe, was da ist, das ist große Schule.
Ich nenne es das im Ja-Sein.
Schön, ja.
Und wenn mir was nicht schmeckt, sage ich nicht, nein, ich mag es nicht, sondern ja, so ist es. Auch das ist schon ein Ja, ja. Weil
Genau.
es kann sich ja ändern. Ja? Also dieses, ich weiß nicht, ob du kennst von Tadeusz Gollasz, das ist ein, glaube ich, polnischer Schriftsteller. Der Erleuchtung ist es egal, wie du sie erlangst. Ich habe dieses Buch lange im Bücherregal gehabt, weil ich es gehasst habe. Bei den Titel fand ich so in meinen jungen Jahren so aufmüpfig. Ja? Und dann ist es irgendwann wirklich rausgefallen, mir in die Hände gefallen. Ich habe es gelesen, ich habe es geliebt. Ja? Kein Widerstand. Ja? Wobei kein Widerstand auch wieder Verneinung ist. Hingabe. Hingabe im Ja-Sein. Ja? Es ist lustig, bei dir fällt mir auf, dass du oft Dinge sagst, die ich wirklich 2 Sekunden vorher gedacht habe. Also da ist die Abstimmung ganz, ganz interessant. Also das ist selten so stark. Also zum Teil auch wirklich Worte. Ja? Ja, den Weg des Herzens gehen. Wie schaut der aus?
Immer mehr in das Jetzt hinein zu sterben, sich immer mehr als getrennte Individualität auflösen, sich in allem zu erkennen, zu wissen, es gibt kein Du da draußen, sondern du bist ich in einer anderen Verkleidungsform. Und dadurch kommt das ja auch zustande, wenn man eines Geistes ist und das erlebt und spürt. Und einfach sich in der ganzen Welt wieder zu entdecken. Wow, spannend. In die Form kann ich mich ja auch kleiden. Das bin ich ja auch. Das ist auch ein Aspekt von mir. Und nichts mehr abzugrenzen. Nichts mehr, selbst die dunkelsten Aspekte. Wenn ich etwas Dunkles in der Welt sehe, dann suche ich so lange in mir danach, bis ich es in mir gefunden habe. Weil wenn ich es in mir gefunden habe, dann kann ich es im Außen auflösen. Dann hat das Außen keine Macht mehr über mich. Solange ich glaube, dass da außen noch irgendetwas ist, was ich nicht in mir trage, kann das irgendwie auf mich einwirken, irgendeine Macht über mich haben. Aber wenn ich dieses Spiegelungsspiel, dieses Projektionsspiel zwischen Selbst und Welt erkenne, durchschaue, auflöse, transformiere, dann kann ich nichts in der Welt finden, was irgendwie in irgendeiner Form auf mich einwirkt, dann löse ich die ganze Reaktivität ab und ich erkenne, es ist ein Spiegelkabinett meiner selbst, in dem ich mich bewege und ich darf mich einfach in allen Facetten selber entdecken und spiegeln und dann wird es wieder zu einem Spiel.
Da gibt es 2 tolle Techniken, die ich für mich entdeckt habe und auch weitergegeben habe. Ho'oponopono ist natürlich toll. Aber auch The Work von Byron Katie, ja,
Ja.
was ist, heißt ja auch ihr Buch, weil wir alles, was wir draußen, also Krieg in der Ukraine ist der Krieg in uns und jeder von uns ist aufgerufen, Frieden zu schaffen in sich, ja. Es gibt so einen schönen Satz, den ich mal gekriegt habe, der zu dem passt, was du vorhin gesagt hast: Das Ich löst sich auf im Wir, das auch kein Du mehr kennt. Ja?
Ja, schön.
Wir sind eins, aber das kann man sagen oder man kann es wahrnehmen. Ja?
Ja.
Und es ist schön, das wahrzunehmen.
Das ist ja das, wonach es uns alle sehnt und ruft, in diese Wahrnehmung wieder reinzukommen, weil wir es einfach so lange vergessen haben und so lange blind umhergelebt haben, dieses Gefühl aber vermissend. Und dann alles Mögliche als Kompensationsstrategie angewendet und mitbekommen, das ist es nicht. Und das ist es auch nicht. Und danach habe ich auch nicht gesucht. Wir haben ja so viele Ziele uns selber gesteckt, wo in dem Moment, wo wir es erreicht haben, mitbekommen haben, eigentlich ist es das nicht. Und wir suchen eigentlich nach diesem verloren gegangenen Bewusstseinszustand. Das Paradies ist kein Ort in Raum und Zeit, das ist ein Bewusstseinszustand. Und das ist genau das, was wir wiederentdecken dürfen, was wir erfahren dürfen in der Verbindung, in dem Einssein.
Blind umhergelebt ist ein herrlicher Ausdruck. Ja.
Ja.
Wobei wir uns ja eigentlich hier inkarniert haben, auch dafür, um ein bisschen mit der Polarität zu spielen. Wir sollten es nur nicht zu ernst nehmen und uns immer erinnern, dass wer ist es, der oder die da spielt? Ja, das ist also, wir verlieren uns halt in dem Spiel. Und da hilft's. Wir haben gestern ein Gespräch zum Thema Walk-in gehabt, ein ganz interessantes Gespräch mit der Carmen, Dr. Carmen Mesco, wo es eine Möglichkeit ist, hier quasi mitzuspielen auf dieser 3D-Ebene, ohne durch den Kanal, den Geburtskanal des Vergessens zu gehen. Ja, und ich glaube, dass wir, also ich nehme das bei dir auch an, ich weiß es von mir, dass es da Teile gibt in mir, die das Vergessen sich erspart haben, aber es gibt einen Teil, der durch das Vergessen gegangen ist. Und es ist so schön, diese Erleichterung zu spüren, dieses wieder in Seelenresonanz zu finden. Ja, also darum. Mich stört es gar nicht so, wenn ich rausfall, weil dieses Heimfinden, aber so wie du sagst, das geht immer rascher. Ja? Früher hat es oft Wochen, weil ich war so schwerst depressiv, eigentlich längste Zeit meines Lebens, ja, weil ich einfach mich da nicht daheim gefühlt habe. Und jetzt ist es so, dass ich auch im Hier und Jetzt das daheim finden kann, eben in meiner Seelenresonanz. Ja? Wenn das Ego dann sich so, hab da wieder, ja, das, die Seele ist so wie eine liebevolle Mutter mit so riesen nahrhaften Brüsten und des Egos ein kleines Mankerl, das sich so an die Brust der Seele legt, ja, und sagt, ich gebe mich dir hin, ja. Also, wie gefällt dir das Bild?
Ja, du hast schöne, inspirative Bilder. Und das ist auch das, wie wir Informationen überhaupt aufnehmen können. Informationen auf der mentalen Ebene spürt sich nicht. Es fühlt sich nicht an. Es resoniert nicht. Es vibriert nicht. Das Emotionalsystem kann nicht auf Informationen auf der mentalen Ebene verbinden, sich damit connecten. Und bei Bildern ist es so, dass wir intuitiv ein Gespür dazu haben. Und deswegen kann da so viel in einem Bild drin sein, ja, was einfach ganz, ganz wertvoll ist.
Ist ja auch linke und rechte Gehirnhälfte, ne?
Genau.
Du bist ja auch Psychologe. Ich denke, das ist allein das ist schon wertvoll, wenn wir diese rechte Gehirnhälfte in Besitz nehmen, die ja in unserem Kulturkreis nicht so salonfähig ist. Darum waren für mich die Visionen, ich habe das bei einem Schamanenseminar erstmals gelernt, war total linkshirnig früher und war also so begeistert, was meine rechte Gehirnhälfte da für kostbare Schätze für mich bereithält. Und habe also wirklich jeden Tag war ich in Trance und habe Visionen gesammelt. Das war also total spannend. Und da glaube ich, dass ich eben da überall möglich auf Reisen war. Ja, also man nennt es Astralreisen, aber ich habe es halt Visionen genannt, ja.
Ja, ich mag noch mal kurz, weil du es erwähnt hast, auf die Walk-ins eingehen. Das wird in der kommenden Zeit immer häufiger sein, dass wir den Schleier des Vergessens umgehen können, beziehungsweise dass sich dieser Schleier aufhebt. Und das hat was damit zu tun, dass das elektromagnetische Feld um der Erde immer schwächer wird, weil bestimmte Feldlinien dort so aufgebaut sind, dass sie wie ein Schleier des Vergessens wirken. Das kann man sich tatsächlich so vorstellen, dass wenn eine Seele hier ins Erdenfeld eintritt, dass diese elektromagnetischen Schwingungen um die Erde wie so Löschräume sind, wo alle verloren gehen. Und in der kommenden Zeit wird es so sein, dass diese Ebenen immer dünner werden, immer transparenter und wir hier inkarnieren können auch mit unseren gesamten Erinnerungen. Und das ist eigentlich, wenn ich mir das Spiel der Reinkarnation auf der Dualitätsebene mal angucke und genauer untersuche, ist das eigentlich auch so, wie es gemeint ist. Also, dass wir hier alle 80, 90 Jahre unsere Erinnerungen verlieren und dann irgendwie immer wieder neu starten, das ist nicht im Sinne einer fortlaufenden, inspirativen Schöpfungsidee. Also dort ist etwas hineingekommen, was für einen gewissen Zeitraum auch seine Daseinsberechtigung hatte, aber Leben ist ständig formwandelnd und das Wesentliche aber darin geht nicht verloren. Und das ist etwas, wenn wir dieses eine nur verändern könnten, dass wir die Erinnerung von Leben zu Leben mitnehmen können. In der Erinnerung als gefühlte Gewissheit, ja, ich war der und der und habe das und das getan, dann wird unsere gesamte Lebenserfahrung komplett anders werden. Wir werden viel mehr wissen, wer wir sind. Wir werden viel tiefere Verbindung auch zu unserem Seelenauftrag haben. Und diese Art zu leben war früher auf der Erde ganz natürlich, ganz normal. Auch zu atlantischen Zeiten war es so. In Innererde ist es nach wie vor so, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, zum Teil, wie es sein kann, dass wir uns nicht an uns selbst erinnern. Obwohl das gerade mal 100 Jahre her war, dass wir in einem anderen Körper gewesen sind. Aber wir können uns einfach nicht daran erinnern, weil so ein Cut gesetzt wurde. Und das hat was damit zu tun, dass künstlich aufgebaute elektromagnetische Felder um unsere Schwingungsrealität herumgebaut wurden, die uns so tief in dieses Vergessen bringen. Aber das ist etwas, was sich gegenwärtig aufzulösen beginnt. Und da wird es wieder sehr, sehr spannend.
Ich habe schon wieder ein Bild reingekriegt, also halt strömen sie. Ich glaube nicht, dass in dem Durchtreten durch den Geburtskanal oder in die Inkarnation das wirklich gelöscht wird, sondern ich mag lieber das Bild, gefällt mir besser, das sind einfach Räume, aber die Türen sind geschlossen. Ja? Mhm. Und ich sehe uns, also wenn wir da so als normaler Mensch scheinbar inkarnieren, wir sind da in so einem Turm. Und rundherum sind Türen, die sind aber alle zu und wir können aber den Schlüssel in uns finden, vielleicht auch im Herzen. Ja, im Herzen sind viele ja. Schlüssel und je mehr ich in mein Herz eintauche, umso mehr finde ich diese Schlüssel und kann diese Räume auftauchen, eben auch in die Parallelen selbst den Einblick gewinnen. Ich habe zum Beispiel, ich spiele gern auch so mit der Quantenwelle, also diese Zwei-Punkt-Methode und ich habe immer mit einbezogen dieses einen Informationstransfer mit einem parallelen Selbst, dass eine Situation, in der ich jetzt quasi in der Sackgasse bin, besser meistern kann. Ja. Und dafür kriegt dieses parallele Selbst aber auch etwas, was ich besonders gut kann. Ja, so dieser muss gar nicht bewusst sein, worum es da geht. Die Seele weiß es genau. Und da gibt's, das ist schon diesen Schleier ein bisschen durchlässig machen. Ja. Das wäre für mich so auch, also mir geht es immer darum, praxistauglich, ja. Das soll im Alltag möglich sein, ja. Was wir uns da vornehmen.
Die Dinge gehen ja auch nicht verloren. Wir tauchen bloß in eine Schwingungsschicht ein, wo das, was wir alles wissen, was wir alles in uns tragen von früheren Inkarnationen und von all dem, was wir als Seele schon erlebt haben, wie vor der Tür stehen bleibt.
Genau.
Beim Eintritt. Und wenn wir dann die Tür wieder von innen öffnen können, dann öffnen sich natürlich auch all die Erinnerungen. Und weil du es erwähnt hast, über das Quantenfeld zu arbeiten, das ist eine ganz, ganz wesentliche, wesentlicher Schlüssel, um zu erkennen, wie sich die gesamte Realität aufbaut. Weil Raum und Zeit ist nicht so kodiert, wie wir es hier erleben, sondern die kleinsten Materieeinheiten, die kleinsten Quanten unserer Realität springen die ganze Zeit von einem manifesten Zustand in die Superposition jenseits der Raum- und Zeitstruktur. Und gleichsam tun wir es auch, bloß wir bekommen es nicht mit. Das heißt, das, Was dort auf Quantenebene passiert, ist eigentlich, dass ein Quantum sich aus einem festen Ort in Raum und Zeit in eine höhere Dimension, eine seelische Dimension, könnte man auch sagen, wieder hineinversetzt. Und in diesem ständigen Wechsel befinden wir uns auch zwischen der höheren seelischen Ebene und der Manifestation in einem Raumzeitpunkt. Und wenn wir wissen, dass sich die gesamte Materie eigentlich so quer durch die Schwingungsdimensionen bewegt, dann wird es auch für uns wieder spürbarer, nachvollziehbarer, dass wir uns eigentlich aus den Energien speisen, die auch von diesen höheren Superpositionen oder seelischen Ebenen dann ergeben.
Das ist, also ich glaube, dieses Bild mit dem Turm ist gar nicht so schlecht. Ja? Das ist ein ganz ein finsterer Turm und rundherum sind Räume, die ja ganz riesengroße Fenster nach außen haben. Und ich glaube, wir dürfen jetzt nach und nach all die Türen öffnen. Ja? Und es fühlt sich nämlich auch. Also auch in der Herzöffnung ist ja eine ganz wichtige Antwort. Ja, viele von uns, die meisten von uns, haben ja einen Panzer um unser Herz gelegt, ja,
Ja.
aus Verletzungen, vermeintlichen Verletzungen, ja. Und ja, wir dürfen diesen Herzpanzer ablegen und dürfen ja die Türen aus unserem Turm öffnen. Spannend, spannend, total spannend, ja, ganz lustig. Also ich meine, ich bin an sich eine Bilderfrau, aber du bist sehr, wirkst sehr katalytisch, ein guter Katalysator für meine Bilder. Ja.
Ja, und wenn das Tor des Herzens erstmal offen ist, stehen auch alle anderen Tore offen. Dort können wir auch wieder in alle Realitäten, nach Innererde, in andere Zeiten reinschauen. Das ist nur in dieser Ebene so mit unserer Wahrnehmung, dass das verschlossen scheint. Aber sobald sich die Schwingungsfrequenz ändert und das wieder spürbar wird, wie die Realität sich eigentlich aufbaut, jenseits dieser Oberflächenstruktur, dann können wir an einem Punkt des Bewusstseins in alle Realitäten wechseln. Also auch dort ist die Realität so quantenverschränkt miteinander, dass dort auf einmal in einem Punkt alle Informationen aus allen Realitäten vorzufinden sind. Dort überlagern sich die Sachen so, dass es kein zeitliches Nacheinander, keine unterschiedlichen Räume gibt, sondern wir verbinden uns mit einem einzigen Knotenpunkt im Kosmos. Ich nenne es auch immer die kosmischen Bibliotheken. Und aus diesem Knotenpunkt des Kosmos können wir dann alles, was jemals in Zeit und Raum geschehen ist, auslesen. Als eine Geschichte, die wir selbst erfahren haben. Oder gar als eine Geschichte, die wir selbst geschrieben haben.
Geschrieben haben, ja.
Ja.
Also ich korrigiere mein Turmbild. Wir brauchen nicht viele Schlüssel, die wir in unserem Herzen finden, sondern in dem Moment, wir den Schlüssel zu unserem Herzen finden und unser Herz aufgeht, gehen alle Räume automatisch auf.
Ja.
Ja, ist schön. Diese kosmische Bibliothek, da bin ich auch oft zu Besuch und ich nenne es die Erfahrothek. Ja, weil dort wirklich alle Erfahrungen, auch die Erfahrungen, die ich als du gemacht habe und Erfahrungen, die du als ich gemacht hast. Ja, weil dann, da ist ja wirklich, es ist ja wirklich eine Einheit. Ja, der Kopf sagt ja, ja, aber das Herz spürt's. Und du spürst gerade ganz stark. Oh, ich danke dir. Es hat sehr, sehr wohl getan.
Ja,
Magst du
ich danke dir.
noch so einen letzten Gedanken, ja, einbringen?
Es fühlt sich immer mehr an wie Surfen, wenn man miteinander in die anderen Frequenzen eintaucht. Es geht gar nicht so sehr um Informationsvermittlung primär vordergründig, sondern Worte sind wie kleine Globuli, Transportationsstationen, um Frequenzen zu aktivieren im eigenen Energiesystem, damit die Erfahrungen aus uns heraus wieder sich öffnen, damit die Bilder wieder sprudeln und fließen. Und das bekomme ich immer mehr mit in den Gesprächen, dass es so überhaupt nicht mehr auf die Worte drauf ankommt, wenn bestimmte Erinnerungsenergiefrequenzen eingespielt werden. Und Das finde ich so spannend, diese neuen Formen der Kommunikation spürbar und sichtbar werden zu lassen. Und da war ein wundervoller Synergieeffekt gerade, ja.
Danke dir. Also mein Herz, ja, ist weit, weit offen. Ich danke dir. Das fühlt sich so gut an. Wirklich
Ja.
so, kennst du sicher diese ganz Körpergänsehaut? Es ist so, wenn die Seele ja sagt. Ja, ich meine, die Seele sagt immer ja. Aber wenn die Seele zum Ego sagt, ja, ist schon gut so. Danke dir. Danke,
Ja,
danke,
ich
danke.
danke
Ja, vielleicht würde mich freuen, vielleicht gibt es nochmal so ein Miteinander schwingen. Wäre schön.
gerne.
Danke, danke.